Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen und, ich sage es schon vorweg, ganz, ganz besonderen Folge, einer neuen Folge meines Podcasts, Ein Minimalist erzählt. Und das ganz Besondere ist heute, dass ich nicht alleine bin, denn bei mir ist der Marius und mit dem wollte ich mich schon lange unterhalten. Der Marius stellt sich am besten einfach mal selbst vor. Hallo Marius, wer bist du?
Ja, moin moin hier aus Norddeutschland. Wir sind per Zoom zusammengeschaltet und versuchen jetzt gerade so eine kleine Interviewsituation zu machen. Kurz zu mir, ich bin 39 Jahre alt und ich habe insofern was mit Minimalismus zu tun, dass ich mir einen Camper zugelegt habe und habe dadurch engeren Raum und muss mich halt ein bisschen einschränken, was ich mitnehme. Und deswegen hat mich das Thema so mega beschäftigt. Und ich bin ein mega Fan von dir, deinen Podcast. Und ich freue mich wirklich sehr, hier mit dabei sein zu dürfen.
Ja, und wer mehr sehen will von Marius, der kann das tun über Instagram. Da ist er unter Elmo Van zu finden, mit ganz vielen tollen, spannenden und wirklich großartigen Bildern. Ich bin jedes Mal beeindruckt von der Fotoqualität her. Es sind einfach kleine Kunstwerke, die da entstehen. Und ja, ein sehr, sehr spannendes Leben, was du da führst. Aber ich glaube, du hast heute vor allem ganz viele Fragen an mich und wir wollen ein bisschen über Haushalt reden, aber nicht nur einfach so.
Ja, genau. Wir haben da etwas vorbereitet. Ja. Und zwar habe ich ein paar allgemeine Fragen an dich. Das sind nur drei, die wir abfrühstücken würden. So, das sind so Fanboy-Fragen, also aus der Sicht deines Fans. Ich hab dich ein paar mehr Folgen von dir gehört und ich dachte mir, ich musste mir ein paar Fragen überlegen und es waren insgesamt 7. Ich habe das jetzt minimalistischer gehalten und auf 3 komprimiert, okay, damit wir zu der Haushaltsthematik kommen können und den Leuten vielleicht ein paar Tipps geben können, wie die ihren Haushalt entrümpeln können oder wie die sich reduzieren könnten. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage. Mhm. Hattest du als Kind damals, du bist ja auch in den 90ern aufgewachsen, oder?
Mhm, Jahrgang 82 bin ich. 90er, ja,
ja, ab 90. Ja, 90er war noch so Kindheit.
Ja, das, ja.
Hattest du da was gesammelt? Also dann bist du ungefähr so alt wie ich. Also bei mir war damals so Sticker angesagt. Man hat so Klebeheftchen und so weiter gemacht. Hattest du irgendwas gesammelt?
Ja, und zwar waren das bei mir die lustigen Taschenbücher mit Donald Duck und so. Das sind die Dinger, die man irgendwann sammeln konnte. Und die ergaben, also es gab immer jeden Monat eins. Und wenn man 12 Monate voll hatte, konnte man sich die ins Bücherregal stellen und der Buchrücken ergab dann so ein Bild. So Donald Duck oder Onkel Dagobert oder sonst wie. Wenn ich gerade drüber nachdenke, vielleicht habe ich ein bisschen was von Onkel Dagobert zu viel abbekommen. Der ist ja auch sehr, sehr sparsam. Aber nee, das war so meins. Das habe ich wirklich, ja, das war so der Einstieg ins Lesen eigentlich. Ne? Das ist halt, du konntest es dann irgendwie so ein bisschen lesen und ja, das hatte ich halt unterstützt. So das Anfangslesen und dann die Bildchen mit dabei. Das war ganz cool. Die wurden dann aber auch irgendwann schon relativ teuer, fand ich, schon als Kind. Also gerade wenn du so gerade angefangen hast, lesen zu lernen, ist das noch ganz nett. Aber wenn du dann schneller wirst, dann hast du halt so ein Buch auch irgendwie am Nachmittag durch. Und ich weiß gar nicht, die haben irgendwie so zwischen irgendwas um die 5 D-Mark, glaube ich, damals gekostet. Müsste ich mal nachgucken. Ja, und die habe ich lange gesammelt. Da hatte ich dann wirklich irgendwann auch 2 komplette Bücherregale bei mir im Kinderzimmer voll und die sind dann auch irgendwann so zum emotionalen Gegenstand wirklich geworden und ja, ich verrate nicht zu viel, ich habe sie nicht mehr. So, die habe ich also irgendwann auch ja, minimalisiert und ich weiß, es ist mir echt nicht so leicht gefallen, aber weil, ne, wegen Kindheitserinnerungen und so, aber da war mir klar, die fallen irgendwann auch auseinander und zerfleddern oder fangen an zu riechen und wo packst du die dann hin, in den Keller oder extra irgendwie ins Regal und das wollte ich alles nicht und dann habe ich die halt entsprechend damals über eBay verkauft und habe noch echt gutes Geld dafür bekommen. Und ja, ich habe es auch irgendwie nie bereut. Also das war dann einfach Kindheit und ist eine wunderschöne Erinnerung bis heute. Schön, dass du gefragt hast. Ich habe bis gerade nicht drüber nachgedacht. Aber die Erinnerung ist halt immer noch da. So. Und das, ja, ist eigentlich das, worum es geht.
Ja, mich interessiert insbesondere diese Entwicklung, dass du dich dafür entschieden hast, minimalistischer zu leben. Und natürlich ist das eine Überwindung oder eine Hürde und immer eine Challenge, etwas wegwerfen, was einem wirklich am Herzen liegt oder mit Erinnerungen verbunden ist. Das ist immer wieder so die wiederkehrende Frage im Minimalismus, wo fange ich an? Und eigentlich ist es auch eine Emotionssache. Sammelst du heutzutage noch irgendwas oder hast du... Boykottierst du?
Nee, boykottieren gar nicht. Nee, ich sammle tatsächlich gar nichts. Ich bin da sehr...
Das habe ich mir schon gedacht.
Sehr unempfindlich. Also manchmal ist man zu Besuch bei anderen Menschen und dann wundert mich manchmal immer so, was die Menschen oder was auch Männer so in meinem Alter dann so sammeln. Also so Actionfiguren. Ich war mal zu Besuch bei jemandem, so über zwei Ecken haben wir die kennengelernt und dann, der sammelt halt Actionfiguren, so, und ich habe einen Bekannten einen Freund aus dem Studium, der sammelte damals diese Nike Air Basketballschuhe, so, also es gibt halt ganz, ganz viel, was anscheinend so typisch für Männer irgendwie ist, zu sammeln oder so Comics oder sonst wie, aber mir fehlt halt das Gen auch. Das ist auch nichts, was ich mir irgendwie dann abgewöhnt habe oder so. Das war, also ich kann mich auch in meiner Kindheit wirklich nur erinnern, dass ich diese lustigen Taschenbücher gesammelt habe. Da mag sein, dass ich auch irgendwie mal ein paar Spielekarten oder so, aber nie so, dass ich dachte, ich muss sie alle haben, so wie das heute halt so üblich ist. Das Gen fehlt mir einfach total. Bin ich aber auch nicht traurig drum. So, dass, ja.
Nee, ist okay. Hättest du einen Rat für Leute, die sich von ihrer Sammlung trennen wollen, weil es einfach unfassbar viel Platz braucht? Deine Bücher haben bestimmt viel Platz gebraucht, so Schuhe sammeln und Actionfiguren. Diese Actionfiguren, die sind ja noch original verpackt, soweit ich weiß. Also die packen die Leute gar nicht erst aus, habe ich so gehört. Also wir haben hier so einen großen Laden, der diese verkauft und die verlieren halt an Wert, wenn du die auspackst. Total crazy.
Ja, genau. Also genau, der Sammler selbst, der packt die dann schon gar nicht mehr aus, was irgendwie auch komisch. Oder manche kaufen da, glaube ich, auch zwei und die einen packen die aus und die anderen nicht. Und gerade dieses Spielzeug sammeln hätte ich jetzt ziemlich schwer gefunden. So, ich habe ja zwei Kids, so im Alter von 3 und 5. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier irgendwo eine Vitrine hätte, wo halt die tollsten Spielzeuge drinstehen, aber ganz klare Ansage, da darfst du nicht rangehen, das löst ja irgendwie totale Konflikte dann irgendwie aus in einem, ja. Dann hast du deine Kinder, die dann irgendwie doch gerne, auch Papa, darf ich da mal dran? Nee, das Ding ist jetzt schon 250 Euro wert, ein Teufel tust du und packst das aus. Und dann tut das vielleicht doch und was geht dann emotional in einem vielleicht rund so? Und das spare ich mir dann zum Glück alles. Aber ja, was macht man, wenn man das loswerden will? Also, na klar, da gibt's einmal diese rein technische Seite, ne? Da sind wir ja zum Glück oder auch nicht zum Glück in Zeiten von eBay. Ich habe mal mir erklären lassen, dass die Preise nicht besser geworden sind durch eBay, so weil halt jeder ständig alles kaufen und verkaufen kann. Sind wohl so gerade bei Sammelgeschichten auch die Preise gut in den Keller gegangen. Ich weiß, ich hatte früher mal einen, jetzt bin ich wieder in der Kindheit, einen Freund, der hat diese Ü-Eier gesammelt. Und der hat einmal im Monat sein fast ganzes Taschengeld genommen, irgendwie so damals 20 D-Mark, was halt für Kinder auch schon viel Geld ist, und hat dann dafür Ü-Eier gekauft und hat die zu Hause nur knack, knack auf und wirklich sortiert. Links Schokolade, so im Sinne von wertlos, und ist irgendwie nur eine Bastelfigur, kommt weg, und er hat halt diese Setzkästen auch gehabt, wo dann diese Plastikfiguren reinkamen. Und dann gab's in den 90ern noch diese dicken Kataloge von Sammlern, wo man dann nachgucken konnte, was irgendwie wie gehandelt wurde. Aber durch das Internet sind die Preise halt, habe ich mir mal erklären lassen, komplett in den Keller gegangen. Also vielleicht für alle, die sich das vornehmen, das irgendwie auch als Wertanlage. So manche sammeln das ja auch, weil sie dann hoffen, dass sie irgendwann dann Multimillionär sind. So nach dem Motto, wenn ich jetzt bloß den ersten Holzapple noch hätte, so. Ich weiß nicht, ich würde da so ein Stück weit eher von abraten, so, weil man halt letztlich immer nur in der Retrospektive so weiß, was man hätte kaufen können. So klar würde jeder von uns heute irgendwie gerne in die Zeit zurückreisen und so ein paar Amazon-Aktien sich ins Depot legen oder sagen hier Google oder so, das wird die große Nummer. Aber die Wahrheit ist halt, dass wir das damals auch irgendwie alle gar nicht wussten. Und das ist mit diesem Sammelzeug, glaube ich, genauso. Also wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, selbst das, ich weiß, vielleicht hast du eine andere Meinung dazu oder eine Ansicht, wenn ich jetzt irgendwie das iPhone 1 mir gekauft hätte damals und ich hätte es nicht ausgepackt, sondern nur in die Ecke gelegt. Ich weiß nicht, hat das heute schon einen hohen Wert und hat das vielleicht in 15 Jahren einen hohen Wert oder was ist da los? So.
Ja, das ist eine Lotterie. Gerade wo du Apple ansprichst, die hatten auch sehr viele Fails in der Produktlinie, die waren auch kurz vor der Pleite. Ne? Man hätte sich auch einfach so ein teures Gerät kaufen können und das würde nichts bringen. Aber so ein erster iPod oder ein erstes iPhone original verpackt bringt heutzutage, glaube ich, mehrere tausend Euro. Und ja, du hast schon recht, man kann das gar nicht voraussehen und nicht kalkulieren. Ich habe noch so ein Original Sony Walkman eingepackt, original, weil ich persönlich dran hänge und den habe ich auch selber bei eBay ersteigert vor ein paar Jahren per Zufallstreffer irgendwie und ja, mal schauen, wie viel der wert sein wird, aber es war keine große Ausgabe und daher kein großer Verlust, aber es soll Leute geben, die sich einen VW Käfer irgendwo in die Scheune stellen und nicht benutzen und die haben natürlich dann auch Jackpot, aber man kann es nicht voraussehen.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man wirklich Spaß dran hat und sich jeden Tag das Teil dann anguckt und denkt so, das ist einfach nur schön, dass es da ist so und es gibt mir ein gutes Gefühl, dann würde ich jetzt auch nicht herkommen und sagen, das ist das Erste, was du aussortieren musst, wenn du jetzt anfangen möchtest, minimalistischer zu leben. So, das soll ja Spaß machen, soll ja irgendwie deine Lebensqualität steigern. Du sollst irgendwie sehen, okay, ich habe den ganzen Müll rausgebracht, also im Sinne von dem ganzen Zeug, was ich nicht brauche und auf einmal wird mein Leben einfacher. Und wenn man jetzt an seiner Sammlung hängt, dann wäre jetzt, klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber wäre jetzt nicht mein erster Tipp, dann geh dahin, wo es am meisten wehtut und sortiere das jetzt aus, sondern ja, kümmere dich vielleicht erstmal um alles andere. Geh erstmal in den Keller, an den Orten, wo man so die Sachen hinstellt, die man wahrscheinlich nicht mehr haben will. Da ist erstmal genug Zeit und Kram, um wegzuschaffen. Und wenn am Ende deine ganze Wohnung leer ist und es ist nur noch diese eine super coole Sammlung da, dann hat die vielleicht sogar nochmal einen höheren Wert, weil die sich nochmal besser präsentiert bei Besuchern als irgendwie so zugestaubt in der Ecke zwischen all den Elektrosachen, die dann da so rumstehen oder weiß nicht, was man so hat. Von daher, ja, ansonsten, wenn die Sammlung sehr, sehr groß ist und man möchte die wirklich loswerden, vielleicht dünnt man die erstmal aus. Und wenn man 200 Teile hat, dann gibt man vielleicht erstmal die ab, wo man sagt, so ja, da hänge ich jetzt nicht wirklich so sehr dran. Und dann reduziert man vielleicht da zuerst. Das wäre so meine Herangehensweise. Genau.
Du bist ja nicht gezwungen zu verkaufen, du kannst das ja mal pro forma zum Spaß bei eBay reinsetzen und gucken, vielleicht für einen Sofortkauf oder weiß was ich, du musst es ja nicht verkaufen. Und du kannst auch vom Verkauf zurücktreten. Ne? Ich habe es nicht gesagt, es ist aber legal, vom Verkauf zurückzutreten. Du kannst sagen, hier, das Ding ist mir kaputt gegangen, ich kann es nicht versenden. So.
Ja, genau. Ja, wenn du es mal, wenn du mal gucken willst, hat ja auch vielleicht so seinen Preis. Ne? Man sagt ja vielleicht, okay, ich würde mich davon trennen, aber jetzt nicht für 20 Euro, sondern klar, wenn das Ding jetzt irgendwie plötzlich 2000 wert ist, dann würde ich sagen, okay, so viel, dann nehme ich doch lieber das Geld jetzt mit und mache vielleicht eine schöne Reise damit, die auch eine schöne Erinnerung ist. Und ja. Genau, da kann man ja einfach mal den Markt so antesten und gucken, wo so die Preise
stehen. Genau, da gibt's ja auch diese Schätzer beim Trödeltrupp und so weiter in den ganzen TV-Sendungen, ne? Bares für Rares oder so. Das ist auch immer interessant zu gucken, wie die Leute sich dann trennen. Die sind dann emotional verbunden, aber ab einer gewissen Summe sagen die, okay, ich verkaufe.
Ja, und man merkt halt, das ist auch ganz viel wirklich Emotion, ne? Bei diesem Bares für Rares, ja. Wir gucken das auch manchmal, dann ist ja auch ganz häufig irgendwie Geerbtes, so von Sachen, die man selbst gar nicht benutzt hat, sondern die halt die verstorbenen Familienangehörigen ganz toll fanden und wo man sagt so, okay, der uralte Stuhl, so der ist es jetzt doch nicht mehr für mich und dann kann ich den auch loslassen.
Ja, dann würde ich sagen, die erste Frage ist erörtert. Yeah. Jetzt sind 20 Minuten, super gut. Nee, aber die nächsten Fragen sind dann, glaube ich, viel schneller abzufrühstücken. Mit weniger Emotionen verbunden. Was war das Unnötigste, was du bisher so gekauft hast, wo du sagst, okay, wollte ich erst haben, aber es war komplett unnötig?
Huiuiui. Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, ich hatte, das muss so um 2003 gewesen sein, einen der ersten, ich glaube von Microsoft noch so, Geräte, wo man Adressen einspeichern konnte. Irgendwas mit HZ hieß das Ding, ich weiß es nicht mehr. Das hatte nur ein paar MB, man konnte Adressen und Telefonnummern einspeichern und es hatte so einen Stift, wo man drauf rumtatschen konnte. Das musste ich irgendwie unbedingt haben, hat glaube ich 100 D-Mark gekostet damals. Das war so im Nachhinein, wo ich heute sagen würde, ja, ein Büchlein und ein Stift, so hätte es A auch getan, hätte kein Akku gebraucht und aber das war, da war ich echt noch kein Minimalist, da war ich irgendwie noch so richtig Technik verliebt und musste halt den neuesten Quatsch dann auch irgendwie haben. Davor mag sich der eine vielleicht ein oder andere noch erinnern, der ein bisschen älter ist. Es gab ja diese Zeit zwischen, es gab die ersten Handys, aber kurz davor gab es diese Geräte, die man so aus amerikanischen Ärztesendungen eigentlich nur kannte, diese Pieper, die immer an der Hose getragen haben, die dann irgendwie angepiept wurden. Das war in Deutschland, glaube ich, Skoll und Quix. Und ich hatte so einen Quix und ich weiß noch ziemlich genau, der hat irgendwie auch so um die 100 D-Mark gekostet. Also, totaler Wahnsinn. Ich glaube, irgendwie ein halbes Jahr später war das erste richtig bezahlbare Handy auf dem Markt und das war so richtig rausgeworfenes Geld. Dann konnte ich mit meinen Eltern irgendwie absprechen, wenn du mir 113 schickst, dann heißt das, komm nach Hause zurück oder 557 heißt, ruf mal an oder so ein Quatsch halt. Und musste man dann noch irgendwie in der Hotline anrufen, da war da irgendwie eine Dame, die wirklich das eintippte, was man der diktierte und das kam dann rübergeschickt und hat ein Schweinegeld gekostet. Also das war wirklich auch technisch.
Okay,
also
halt, ich weiß, was du meinst.
Aber ich glaube, das gibt's halt heute auch noch irgendwie. Nur wir finden halt andere Sachen heute total mega cool. Und wahrscheinlich werden wir irgendwie in 20 Jahren sagen, so, habe ich wirklich über 1000 Euro für ein aktuelles iPhone ausgegeben damals? War das wirklich nötig? Oder irgendwie sowas? Keine Ahnung.
Ja, aber diese Pieper, von denen du sprichst, die konnten ja auch SMS empfangen, glaube ich, auch später. Also die letzten Modelle konnten auch noch SMS anzeigen quasi. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass das auch schon wieder fast Minimalismus geht, dass du halt nur diese 160 Zeichen bekommst und keine Ablenkung, keine Bilder, nichts anderes mehr konsumierst. Du siehst nur, wer dich angerufen hat. Das hat
doch einen Minimalismus. Ja, da ist was dran, ja. Aber ich würde trotzdem nicht tauschen mehr.
Nee, aber total das, sinnloses Ding, ja. Aber es war, unter Jugendlichen war das Ding total hip, ja.
Ja. Ansonsten, ich habe schon lange nichts mehr gekauft, wo ich sagen würde, das wäre jetzt völliger Quatsch. Dafür warte ich auch einfach viel zu lange. Wo ich mich gerade so ein bisschen drüber ärgere aktuell, das werde ich vielleicht auch in einer der nächsten Folgen mal erzählen, sind tatsächlich diese schnurlosen Kopfhörer, diese Bluetooth-Kopfhörer, die es jetzt irgendwie
überall gibt. Ja, hattest du ja in der letzten Sendung, glaube ich, noch schon erzählt.
Und die sind jetzt echt nach, weiß ich, hatte ich ja schon, die sind da halt kaputt gegangen.
Ja, so, ja. Und da hattest du dich aufgeregt, ja.
Ja, genau. Und die habe ich jetzt wieder so, aber im Wissen, dass halt sowas so schnell kaputt gehen kann, macht es halt auch irgendwie keinen Spaß mehr. Also ich hätte halt, der Spaß daran war halt der Glaube daran, dass das auch mindestens. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht daran geglaubt, dass das Ding so lange hält wie so ein Kabel-Kopfhörer. So, aber 2 Jahre hätte ich mir schon gewünscht, so Zuverlässigkeit. Was eigentlich auch. Aber schon
die waren sogar vom angebissenen Apfel, oder?
Die waren vom angebissenen Apfel, genau. Und ich habe die viel benutzt, aber hey, dafür holt man sich die ja, denke ich auch. Ja. Und ich bin damit nie durch den Regen gelaufen, nicht baden gegangen, nicht duschen gegangen und habe damit auch keine wilden Sachen gemacht, sondern echt nur sehr vorsichtig benutzt. Und ja, nach 9 Monaten. Aber gut, es kann jetzt auch einfach sein, dass ich irgendwie das Montagsding bekommen habe und die nächsten halten jetzt irgendwie 3 Jahre. So, aber glauben wir dran? Also ich glaube nicht mehr dran.
Das ist recht ungewöhnlich, weil ich diese Apfelgeräte halten bei mir ewig lange. Ja. Also wo andere Sachen schon längst kaputt gegangen sind. Meine Freundin hat sich auch soeben diese Kopfhörer bestellt. Mal schauen, wie lange sie halten. Ich werde berichten.
Ja, also ich hoffe sehr, dass es echt nur ein Montagsprodukt war oder die jetzt lange und gut halten, dann ist auch gut. Wobei man schon merkt, so dass gut abgehangene Technik auch wirklich seine Vorteile hat, weil die Dinger kann ich halt nicht mit meinem 2011 Apfel-Laptop benutzen. Weil die Software es dann wieder nicht kann. Ich habe hier mein Mikrofon, da habe ich jetzt die alten mir geliehen, die ich meiner Freundin schon geschenkt hatte, so, weil die funktioniert natürlich auch nicht mit dem Mikrofon und das ist dann so ein bisschen Zwang immer, ne? Man müsste dann irgendwie plötzlich alles wieder updaten, um das auf dieses Level zu bringen. Das ist ja irgendwie Quatsch und ja.
Ja, beim Podcasten braucht man aber auf jeden Fall Kabel. Also ich halte nichts von Bluetooth-Kopfhörern beim Podcasten. Weil Delay und so, Verzögerung, die verlängert man da. Mag sein, dass die Technik mittlerweile Bluetooth 5.0 oder was haben wir jetzt, soweit ist, dass da ganz minimal ist. Aber ich merke das beim Videoschnitt. Mit kabellosen Kopfhörern geht das überhaupt gar nicht. Ich habe schon richtig gut ausprobiert, aber es funktioniert nicht richtig. Es kommt so eine Millisekunde Verzögerung rein und das nervt einfach.
Ja, und der Trend geht ja auch wirklich wieder dahin. Ich glaube, hatte ich auch mal erzählt. Ich habe ja diese, gibt ja die Konsolen, die Spielkonsolen und ich habe mit einem jungen Menschen mal zusammen gespielt und der hatte sich dann zu Weihnachten den neuesten Controller schenken lassen und ich war total perplex, als er sagte, ja, da ist jetzt ein Kabel dran. So, ich dachte, was? Da ist ein Kabel dran? So, ich habe irgendwie 10 Jahre lang darauf gewartet, dass eine PlayStation oder irgendwie so ein Xbox-Gedöns halt keins mehr hat. So, das war das Nonplusultra. Und da dachte, doch, da ist die Verbindung, genau dieses Delay ist dann halt viel kürzer und man reagiert viel schneller und so, okay, ja, da sind wir wieder. So, wo man immer denkt, so, ja, ich dachte immer nur alte Leute sagen, so, es kommt alles wieder, aber scheinbar ist das echt ein Grundgesetz auf dieser Welt.
Ja, das Geschichte wiederholt sich an bestimmten Stellen, wo es wirklich Sinn macht und der Benutzer entscheidet, was sich durchsetzt. Gut, kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Und die knüpft an der Frage von gerade ein bisschen an, und zwar, welches eigentlich unnötige Ding macht dich glücklich? Also was normalerweise aus minimalistischer Sicht jetzt nicht so ein Must-Have ist, aber das macht dich einfach happy so.
Ja, muss ich halt doch wieder eine Marke nennen, ne? Also
Apple. Ja, das ist jetzt deine Sendung.
Ja, mein iPhone ist schon, also ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich versucht habe, auf ein wirklich sehr, sehr günstiges anderes Smartphone umzusteigen, so, und das war halt auch, es war halt, ich fange mir immer die Kritik ein bei anderen, sagst ja, du kannst halt auch kein 100 € Smartphone mit einem aktuellen iPhone vergleichen, das geht halt nicht, da musst du halt auch irgendwie das Flaggschiff vom anderen Hersteller rannehmen und das damit vergleichen und ja, aber ja, wenn man schöne Fotos machen möchte oder man möchte einfach nur wie ich ein zuverlässiges Gerät haben, dann ist das für mich schon, wie du sagst, so ein Ding, wo ich sage, so, ich weiß, ich bräuchte das nicht, es ist echt nicht notwendig und an manchen Punkten muss ich auch höllisch aufpassen, dass es meine Lebensqualität nicht verschlimmbessert und verschlechtert. Das hatte ich jetzt auch mit den Kopfhörern, das ist das, was ich noch gar nicht erzählt hatte. Die Teile und das Smartphone auch verlockt ja auch irgendwie dazu, es ständig in der Hand zu haben. Und je besser es ist, glaube ich, umso größer ist auch die Verlockung, mal irgendwie irgendwas nachzugucken oder mal kurz was zu machen. Und dann hat man es ständig in der Hand. Und das kann schon zu sozialen Problemen führen. So, wenn man dann plötzlich nur noch mit Kopfhörern im Ohr rumrennt, weil die halt so bequem sind. Und ich sehe auch viele Menschen draußen, die die teilweise gar nicht mehr irgendwie rausnehmen. Und finde ich das halt auch, ja, weiß nicht, ob ich altmodisch dann bin, das ist irgendwie unhöflich. Wenn ich an der Kasse stehe, würde ich zum Beispiel Kopfhörer immer rausnehmen, um zu signalisieren, ja, ich bin hier gesprächsbereit und es würde mir nicht reichen einfach, dass ich davon ausgehe, dass, ja, ich habe die aus. So, finde ich irgendwie wie komisch. So, und ja, das Ding ist definitiv nicht nötig. Ich gehe halt für mich einen Kompromiss ein, indem ich sage, ich kaufe auf gar keinen Fall so das die neueste Variante, sondern ich kaufe, wenn ich mal nach ein paar Jahren wieder eins brauche, immer das älteste Gerät, was ich irgendwo noch als Neugerät kaufen kann. So, das ist der Luxus, den ich mir gönne, dass ich sage, so, ich kaufe mir dann kein gebrauchtes Gerät, weil ich dann auch wieder nicht genau weiß, was dran ist. Da bin ich dann so ein bisschen eigen. Wobei bei einem deutschen Discounter gab es letztens so ein Angebot. Es gibt ja bei den Geräten diese Refurbished-Teile, die aus Ersatzteilen wie zusammen und überarbeitet und neu gemacht wurden, so, wo man dann quasi ja so ein überarbeitetes Gebrauchgerät hat. Das würde ich mir auch gefallen lassen, so, aber mir wäre schon wichtig, dass ich da zumindest ein Jährchen Garantie drauf habe, dass ich dann da nicht zu viel verliere, wenn es dann irgendwie schief geht. Ja, das ist so was, aber da merke ich auch jetzt durch die Kopfhörer, die hatte ich ja auch irgendwie 2 Wochen weg, dass ich auch sehr gut dann plötzlich wieder ohne leben kann und dass es auch schön war, mal wieder einen Spaziergang zu machen, ohne die Dinger drin zu haben draußen und einfach mal wieder so ein bisschen in die Welt zu gucken oder die Gedanken schweifen zu lassen und ich rede mir ein, dass ich auch ohne dieses Smartphone irgendwie ganz gut durchs Leben käme, zumindest eine Zeit lang. So, es ist schon echt erschreckend, wie abhängig man irgendwie davon geworden ist und ich will mich ausmalen, also ich ja hoffe, dass ich da durch meine Konsumkritik und durch das ständige Reflektieren, ob ich das wirklich brauche, dass ich da ein bisschen weniger anfällig für bin oder dann, wenn ich es dann weg hätte, mir dann sagen müssten, naja, komm mal runter, Junge, du bist ja Minimalist, willst ja sein, redest ja immer drüber, dann lebt das jetzt auch mal und so und genieß mal, dass es dann weg wäre, aber ich will mich nicht ausmalen, wie das bei anderen Menschen ist, die halt voll drauf abfahren und da alles von brauchen. Ich habe letztens auf einer Party jemand kennengelernt, der hat sich jetzt seine ganze Wohnung mit diesen Lampen vollgepackt, die man dann irgendwie über das Handy steuern kann und war total begeistert davon. Und ja, es gibt halt auch immer noch Menschen, die genau diese Quicks-Technik heute, also Sachen dann für ein horrendes Geld kaufen, wo ich sicher bin, dass man in ein paar Jahren sagt, so, ja, was habe ich denn da gemacht? So, ich habe eine Glühbirne für irgendwie, weiß ich nicht, 20 oder 30 Euro gekauft, nur damit ich mit meinem Smartphone sagen kann, die muss jetzt pink leuchten oder so. Oder die Leute sind dann ganz begeistert. So, ich kann meiner Freundin jetzt zu Hause das Licht ausmachen, ha, ha, ha. So, ja, nett von dir, so. Und das weiß ich nicht. Das, ja, da hängt ja auch viel Problematik mit dran. Aber zurück zur Frage, ja, das wäre so das Ding, wo ich sage, das bräuchte ich. Das ist eigentlich nicht notwendig, aber ich habe es trotzdem gerne.
Ja, das ist das Smartphone generell gemeint oder nicht, oder das Premium-Smartphone.
Das ist schon das Premium-Smartphone.
Also, du könntest auch mit einem kleineren Gerät klarkommen, ohne Probleme. Aber ganz ohne nicht, oder doch?
Also ganz ohne. Also ich habe es mal probiert. Ich bin mal irgendwie 2 Tage wollte ich wandern gehen und wollte es mal ganz minimalistisch haben und habe mir dann so einen alten Knochen mitgenommen, weil da die Akkus ja auch einfach länger halten. Man muss ja ehrlicherweise sagen, so, ich muss das Ding jeden Abend aufladen. Wenn ich aber irgendwie 2 Tage durch den Wald laufe, dann habe ich nicht die Sicherheit, dass ich das aufladen kann. Ja, heutzutage könnte man sagen, dann nimm eine Powerbank mit und so, dann kannst du wieder aufladen, hast du noch mehr Technik dabei, aber da habe ich so ein Ding genommen, aber nee, es ist einfach für den Alltag und ich muss auch wirklich sagen, ja, also was heißt Premium-Gerät? Es soll halt das tun, was es tun muss. Und wenn ich mir morgens eine Bahnverbindung raussuche mit der App, dann soll das halt schnell gehen und wenn ich damit irgendwie mit dem Auto fahre und einen Freund besuche, wo ich die Strecke nicht genau kenne, dann soll das Ding mich auch schnell dahin navigieren. Und wenn ich ein Foto von meinen Kindern machen möchte, die jetzt in den nächsten 2 oder 3 Sekunden was Schönes tun, so von der Mauer springen, dann soll auch bitte die Kamera schnell da sein. Das hatte dieses alte oder dieses nicht Premium Smartphone, da brauchte die Kamera halt wirklich, ich konnte mit so 1, 2, 3, 4, jetzt kann ich ein Foto machen. Ja, und das ist nichts, wo du dann schöne Schnappschüsse mitmachen kannst, weil die sind dann lange vorbei und dann nervt es so. Ja.
Doch, ich, ja. Aber finde ich einen ganz tollen Punkt, dass man einfach den Mehrwert für sich erkennt, dass man durchaus etwas mehr Geld in etwas investiert und einen praktischen Nutzen davon hat. Und das wird ja auch häufig im Minimalismus aus meiner Sicht verwechselt, dass Minimalismus einfach nur pure Sparsamkeit ist und purer Verzicht. Und das wird ganz häufig missverstanden.
Ja, auf jeden Fall. Das geht dann so in die Richtung, ja, man muss halt auch immer abgrenzen. Ne? Minimalismus heißt halt auch nicht Geiz so. Ne? Das heißt dann auch nicht irgendwie jeden Euro maximal umdrehen und den Teebeutel irgendwie fünfmal benutzen. Wobei, das kann man alles machen, wenn man da Spaß drauf hat. Ich bin ja auch jemand, der voll auf Projekte steht so und hat das irgendwie letztens in einem Buch auch gelesen, dass das irgendwie jemand einen Teebeutel dann dreimal benutzt hat oder so. Und das juckt mir dann auch mal zu gucken, ja, schmeckt der Tee denn beim zweiten Mal wirklich noch genauso gut oder okay oder so. Aber das würde ich dann nicht machen, weil ich mir denke so, hey, ich habe jetzt 20 Cent gespart, weil dann rutscht man halt auch ganz schnell in so eine komische Art rein, wo man dann, weiß ich nicht, seinen Mitmenschen auch irgendwie auf den Zeiger geht oder irgendwie sozial sehr unkompatibel wird. Und ich möchte auch immer noch in der Lage sein, irgendwie einfach spontan dem Freund zu sagen, komm, ich lade dich jetzt auf was zu essen ein oder so. Oder so. Und dann möchte ich nicht so, ja, der Pfennigfuchser sein. So, das,
ja, das geht auch schon so die Richtung Frugalisten. Schiene. Das haben wir im Vorgespräch mal kurz angerissen, das Thema. Und es gibt eine spannende Reportage vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Ihr müsst es mal einfach in die YouTube-Zeile eingeben. Frugalisten Doku. Und das ist ziemlich neu. Und da lebt einer, der ist Anfang 20, auch wirklich wie ein Sparfuchs und kratzt jeden Pfennig zusammen und interessanterweise das, was du vorhin gesagt hast, dass man dann sozial inkompatibel wird, das wird da in dieser Reportage so ein bisschen widerlegt, weil die Freunde kennen ihn schon so lange und die wissen, wie er tickt und der geht zum Beispiel, trifft sich in der Kneipe und trinkt einfach nichts. Die anderen bestellen ein Bier oder ein paar und er trinkt gar nichts. Aber seine Kumpels wissen das schon und die finden das auch nicht seltsam und der Moderator fragt dann kritisch nach und sagt, ist es nicht ein bisschen unfair dem Gastwirt gegenüber, du gehst dahin, du nutzt die Location und trinkst einfach nichts so. Ja. Und er vertritt die Sichtweise, ja, aber meine Freunde trinken was, also ohne die wäre ich ja nicht hier und so weiter. Interessant, sollten wir mal verlinken vielleicht irgendwo.
Ja, kannst du mir was schicken, dann mache ich das mal mit die Shownotes unten rein. Wo du es gerade sagst, ist natürlich schön, wenn es dann irgendwie so Freunde gibt, die dann einen auch mit seinem kleinen Spleen, sag ich mal, so akzeptieren, wie er ist. Das ist natürlich mega in dem Moment. Und klar, will ich auch nicht verurteilen, wenn da einer wirklich Spaß dran hat, ja, und das so für sich leben möchte, dann dann auf geht's, so lass tun. Ich glaube, bei diesen Frugalisten, ne, geht's dann irgendwie darum, dass man dann wahrscheinlich irgendwie mit 40 Jahren dann nicht mehr arbeiten möchte, sondern irgendwie was anderes machen möchte. Wo ich mich dann immer so frage, kannst du das nicht vielleicht jetzt auch schon irgendwie realisieren? So, also müsste man immer in den Einzelfall mal reingucken. Ne? Und wenn man aber sagt, so ja, ich will aber mit 50 aufhören mit allem und dann um die Welt reisen, so, dann würde ich sagen, so, ja, ich hoffe und wünsche, es klappt dir, aber es gibt halt auch Beispiele, wo Menschen dann plötzlich mit 47 irgendwie eine Diagnose bekommen und das dann nicht mehr war. Und dann wäre vielleicht der andere Weg gewesen, halt vorher schon zu gucken, wie man das vielleicht beides realisieren kann. Es gibt ja heutzutage alle Möglichkeiten irgendwie. Du kannst Sabbatical-Jahre irgendwie nehmen und dir Zeit ansparen. Oder du kannst, wenn du entsprechende Kenntnisse hast, kannst du deinen Job kündigen und irgendwie 3 Jahre durch die Welt reisen und dann wieder zurückkommen. Und mit neuen Erfahrungen findest du dann auch garantiert wieder irgendwo einen Job, wenn du, weiß ich nicht, irgendwas anzubieten hast, was halt immer gefragt ist. Ja, da muss man halt gucken, so für sich selber auch, ob das ist.
Viele Wege führen nach Rom und bei den Frugalisten geht es auch hauptsächlich darum, dann nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen zu müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und es gibt Leute unter dieser Szene, sage ich mal, die noch kleiner ist als die Minimalismus-Szene, die ist ja noch kleiner. So dieses Zurücknehmen ist so gar nicht angesagt. Also es ist ein absolutes Nischenthema. Und die sparen mit einem normalen Job 20.000 Euro im Jahr. Da gibt es Strategien und so weiter. Ist aber würde jetzt hier zu weit führen, weil wir beschäftigen uns ja hier mit Minimalismus.
Kommt auf die Liste für eine eigene Folge. Ja. Vielleicht kriegen wir mal irgendjemanden. So ist immer schön, wenn man dann jemanden hat, der man da mal interviewen kann, sprechen kann.
Oh ja, du könntest ja jemanden anheuern.
Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich bin auf dem Weg, ich bin schon kurz davor. auch wirklich ernsthaft, ne? Das macht jetzt so ein bisschen spaßig, aber es ist natürlich, ich finde das super spannend, so andere Lebenskonzepte sich mal anzugucken und auch wirklich anzuhören und da halt nicht vorher irgendwie drüber zu urteilen, sondern sich das mal wirklich anzuhören. Das, wenn einer zuhört, immer melden. Dann Quatsch, Mama.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt weißt du ja, wie Zoom funktioniert, wie diese Konferenz zustande kommt technisch. Dann auf geht's zum neuen Interview. dann würde ich sagen, haben wir jetzt die 3 Fragen abgefrühstückt. Yeah. Wie lange zeichnen wir schon auf? Eine halbe Stunde oder länger?
Guck mal kurz, wir wollten ja, wir sind super in der Zeit. Wir sind jetzt bei irgendwie knapp über einer halben Stunde angekommen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Haushaltstipps. Wenn wir jetzt ein Haus entrümpeln wollen, wo fangen wir da an und wie geht's los? Hast du da irgendwas zu notiert? Ich habe hier einen ganzen Zettel voll.
Ja, ich kenne ja mal so aus dem Kopf, was mir so spontan einfällt. Du hast das Wichtigste ja schon irgendwie gesagt, Haus, ne? Es kommt ja halt immer drauf an, so wo man anfängt. Wenn es jetzt irgendwie darum geht, ja, ich habe ein Studentenzimmer irgendwie, dann ist das ja ein anderes Aufräumen oder Entmisten, als wenn man jetzt irgendwie ein komplettes Haus hat. Dann kommt es natürlich auch nochmal darauf an, in welcher Lebensphase man so ist. Ich zum Beispiel habe irgendwie 2006, jetzt kann jeder ausrechnen, wie alt ich da war, so in meiner Studentenwohnung angefangen, habe dann zu entrümpeln und den meisten Kram, den ich so hatte, war halt das, was meine Eltern mir über Jahre irgendwie in den Keller gestellt hatten, so aus dem Kinderzimmer in den Keller und dann irgendwann habe ich gedacht, so ja, ich will jetzt alles ausmisten und dann kam mein Papa auch immer vorbei und sagt, das ist so schön, dass du ausmisten willst und hier hast du die 15 Kartons aus deiner Kindheit und die kannst du jetzt gleich mit in deinen Keller stellen. So. Aber wenn du natürlich irgendwie 50 bist und hast bis dahin so ein normales Konsumleben geführt und hast dann ein komplettes Haus, dann ist das halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich würde immer anfangen bei den Sachen, wo es am leichtesten ist, wo man mit ganz leichtem Herzen und mit viel Befreiung die Sachen einfach loswerden kann. Also nicht an die hochemotionalen kleinen, leichten Teile dran gehen, also um direkt zu sagen, nicht zuerst das Fotoalbum ausmisten, sondern ja, geht in den Keller oder auf den Dachboden, in die Garagen. Wenn ich spazieren gehe, dann gucke ich immer mir so die Häuser an und manchmal steht so die eine oder andere Garage offen und man wundert sich, da steht nur selten ein Auto drin, sondern ist halt irgendwie alles vollgestellt und da einfach anfangen und das, was einem am leichtesten fällt, irgendwie loswerden. Und wie man es dann los wird, da gibt es dann halt auch irgendwie die verschiedensten Wege. Ne? Da kannst du eBay nehmen, also da würde ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Du kannst verschenken, kannst Flohmarkt, kannst ja bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es ja 1000 Möglichkeiten, um Sachen dann loszuwerden, entweder für Geld noch für ein kleines oder halt es einfach nur loswerden. Man kann auch einfach nur ein Schild auf die Straße stellen, zu verschenken und Sachen daneben stellen. Klappt auch immer hervorragend. Also
Also das Projekt wäre dann, sich wirklich von allen Sachen zu trennen, die in der Garage sind. Bleiben wir bei dem Garagenmodell. Ja. Oder wie kommt es zu der Entscheidung, was wirklich weg kann und was nicht? Mhm. Du willst doch nicht das kleine Fahrrad von deinem Kind wegwerfen, das in der Garage steht.
Also das Erinnerungsstück, ne? Genau. Ja, ja.
Das Dreirad, das, keine Ahnung.
Ja, ja, genau. ein ganz guter Trick, der immer funktioniert hat, ist, wenn man sagt, ich brauche die Erinnerung. Wenn man jetzt nicht gerade ein sehr olfaktorischer Mensch ist, das sind die sich erinnern können, besonders gut, wenn sie irgendwas riechen, dann reicht eigentlich in den meisten Fällen auch ein Foto von dem Gegenstand. Also jetzt, um das bei dem Fahrrad zu bleiben, dann mache man halt einfach 2-3 Fotos davon. Im besten Fall hat man vielleicht noch Fotos, wo das Kind auch schon mit drauf sitzt als Erinnerung, und dann kann man vielleicht das einfach leichter loswerden. So. Und wenn es das aber noch nicht ist, wenn man das noch nicht abgeben kann, ich würde immer plädieren, sich da nicht zu zwingen. So, sonst ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man es dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen bereut. Also wirklich nur das loslassen, wo man leicht loslassen kann. Das ist so ein bisschen Zwiebelprinzip, habe ich festgestellt. Also viele der Dinge, die ich später losgelassen habe, die ich abgegeben habe, da habe ich vorher gedacht, so, das auf gar keinen Fall. Also die lustigen Taschenbücher waren nicht das Erste, was ich abgegeben habe, sondern da waren viele, viele Dinge vorher. Da waren Bücher aus dem Studium, so juristische Bücher, wo du weißt, das ist schon dreimal überholt und das ist nicht mehr aktuell, weil das Gesetz gibt's gar nicht mehr. So, das lässt du vorher los. So, aber irgendwann, wenn das auch weg ist und du guckst dich wieder in der Garage um, dann siehst du halt doch wieder das Fahrrad und dann bist du vielleicht doch ganz froh drum, das losgeben zu können. Und vielleicht freut sich, also das ist ja auch so ein Punkt, vielleicht freut sich ein anderes Kind drüber, dessen Familie vielleicht nicht 200 Euro für ein neues Fahrrad ausgeben kann. Vielleicht ist da ein Kind, das sich riesig drüber freut, und vielleicht hilft einem das auch, dann zu wissen, so, ja, der Gegenstand, der bereitet jetzt echte Freude weiterhin. So, und meine Tochter ist schon irgendwie 35 und die will das garantiert nicht mehr haben. Wobei viele heben natürlich dann auch auf für die Enkelkinder, wobei das auch immer so ein Ding ist, da muss man halt dann auch mal wirklich genau nachfragen, ob das wirklich so gewünscht ist. So, meine Eltern haben auch mein oder unser Fahrrad, ich habe noch 2 Geschwister und wir sind so auf einem Fahrrad groß geworden und haben das aufgehoben und repariert und getan. Und ja, aber unsere Tochter wollte halt trotzdem ein Mausfahrrad haben. So, und dann hat's halt ein Fahrrad von der Maus gegeben. So. Ja, deswegen immer nachfragen. So.
Ne? Ja, und angenommen, das Fahrrad ist jetzt noch in Benutzung sogar. Zwar selten, aber es ist in Benutzung. Dann würde ich davon abraten, das zu entsorgen, wenn das Kind das noch nutzt.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Sachen, auch wenn sie nur einmal im Jahr benutzt werden, die dürfen ruhig bleiben. Also der Weihnachtsbaumständer, auch diese Regel, ne, wurde seit 6 Monaten nicht benutzt, kann weg. So, da gibt halt Ausnahmen für. Genau, ja, alles, was in Benutzung ist, soll erstmal bleiben. Kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Ziel an, ne? Wenn man den Haushalt einfach nur so ausdünnen will, ist das ja was anderes, als wenn man jetzt irgendwie gezwungen ist, von einem Haus in eine kleine Wohnung umzuziehen. Dann muss man da auch nochmal vielleicht anders an das Thema drangehen. Für mich war das immer so das Schreckgespenst. In meiner ersten Wohnung, als ich noch Student war, war mir klar, ich ziehe hier irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, weil ich dann irgendwo einen Job annehme. Und ich hatte keinen Bock auf dieses Umzugsthema und ich hatte vor allem keinen Bock, irgendwie große Metallregale aus dem Keller abzubauen und rumzutransportieren. Und in den Regalen lag dann irgendwie ja Sport. Kram drin, irgendwelche Schnorchel und Schwimmflossen aus meiner Kindheit, wo ich damit rumgeschwommen bin im Urlaub, und allmöglicher Kram, den ich halt echt nicht mehr benutzen wollte, und da hatte ich keinen Bock drauf, das auch noch von A nach B zu tragen, so, und deswegen musste das alles weg.
Ja, von wegen Bock, diese Hürde sich zu überwinden, überhaupt anzufangen. Angenommen, du bist so ein halber Messi und hast wirklich Dachboden und Keller und Garage voll, es quillt alles über. Wo fängst du an? Welchen Tipp kannst du den Leuten geben? Wo fange ich da an? Wo es am leichtesten ist, ist leicht gesagt, aber du bist einfach voll mit dem Zeug.
Ja, das ist echt bei vielen so. Ja, das ist Überwindungsding. Ich habe das heute erst auf der Arbeit gehört, wo sagte jemand, ja, wenn ich mal Urlaub nehme, so von meinem wenigen Jahresurlaub, dann bin ich doch nicht bescheuert, dann habe ich doch keinen Bock, in den wenigen Tagen zu Hause zu bleiben und dann auch noch den Keller aufzuräumen. So, ja. Das, und ja, ich kann das sogar so ein Stück weit verstehen. Ich glaube, bei uns Minimalisten, die haben irgendwie, ja, mir macht das halt auch Spaß, so. Mich entspannt das, wenn ich irgendwie einen Raum oder einen Schrank komplett ausräume, den dann sauber mache und nur die wichtigsten und nötigsten Sachen wieder reinstelle und das schön neu ordne, dann ist das halt für mich auch so ein Stück weit Entspannung, aber ist halt nicht für jeden was. Ich glaube, so aus der Psychologie gibt es diesen Ansatz, sich Dinge zu visualisieren, also sich vorzustellen, wie irgendetwas aussieht oder wie sich etwas anfühlt. Wäre jetzt so mein erster Gedanke, vielleicht sich klarzumachen, dass das schöner ist, durch die Wohnung zu laufen, wenn man mehr als diesen Trampelpfad hat. Oder dass man vielleicht sich vorstellt, ja, ich kann wieder Freunde und Bekannte in meine Wohnung einladen. Ich kenne sogar über 2-3 Ecken Fälle, wo Menschen, wo sich jemand eine zweite Wohnung angemietet hat. Auf der anderen Seite, also er hatte eine Wohnung, die komplett zugemüllt war, und er hatte eine Wohnung, die noch aufgeräumt war, wo man dann Leute empfangen konnte. Also sowas, das ist schon hart. Sowas gibt es halt in diesem Land. Das muss man sich auch mal klar machen. Und was natürlich ein Punkt ist, wenn das so in Bereiche wirklich messy und psychische Störung schon fast reingeht, ja, dann kommen wir, glaube ich, als Minimalisten auch so ein bisschen an unsere Grenzen, ne?
Ja, das war jetzt übertrieben gesagt, aber ich meine einfach, dass Leute einfach sinnlos Zeug einkaufen und wissen nicht, wohin damit. Ja, ich kenne da einige Beispiele.
Irgendwie muss man aus diesem, ja, vor allem aus diesem Konsumkreislauf irgendwie rauskommen, weil sonst hat man das, was der Daniel vom Minimalismus-Podcast immer sagt, diesen Konsum-Schluck auf, dann räumt man halt einmal auf seine ganze Bude, vielleicht klappt das auch so, aber wenn man trotzdem noch irgendwie, ich überspitze jetzt mal, den Frust auf der Arbeit damit kompensiert, dass man am Wochenende shoppen geht, dann ist die Wohnung halt leer, aber dann in 6 Monaten auch wieder genauso voll. Da muss man also irgendwie an seine Gewohnheiten ran und sich irgendwie klar machen, ja, dass man halt ganz viel dazu gewinnt, ne, wenn man da aussteigt, ja. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich brauche jetzt auch nicht mehr Vollzeit arbeiten, ich kann mir das leisten, nur jeden Tag 5 Stunden zu arbeiten. Ich glaube, es gibt sogar Bücher irgendwie darüber, so die X-Stunden-Woche oder so, wie du es schaffst mit deinem eigenen Business, sonst wie, ja, habe ich schon so. Ich arbeite jeden Tag meine 5 Stunden und dann bin ich raus, und das schaffe ich aber nicht, wenn ich normal konsumiere.
Ja, in einer der letzten Folgen hattest du ja erwähnt, dass nur ganz, ganz wenige Männer downshiften, also diese 30-Stunden-Woche oder noch weniger, für sich in Anspruch nehmen. Das ist übrigens jetzt gesetzlich möglich. Ab 2019 ist es gesetzlich möglich, auch ohne Kinder die Stunden zu reduzieren. Bei einem Unternehmen von mindestens 20 Mitarbeitern hat man den Anspruch darauf, die Stunden zu reduzieren. Interessant ist, dass, wie du das schon sagtest in der vergangenen Podcast-Folge, dass nur wenig Männer das in Anspruch nehmen. Und dann wären wir bei dem Warum. Du willst ja den Zeitwohlstand, die Zeit mit deiner Familie, das ist dir viel, viel mehr wert als Geld oder Konsum an sich. Und dann wären wir auch schon bei dem Warum. Warum sollte ich meine Bude in Schuss halten? Ich brauche keine Unterhaltskosten. Ich brauche den Raum gar nicht mehr. Ich muss den nicht mehr bezahlen. Das heißt, ich habe viel weniger Unkosten im Monat, habe viel mehr Zeit mit meiner Familie. Und das wäre so ein starkes Warum, überhaupt anzufangen, die scheiß Garage oder den Keller aufzuräumen, weil man das Zeug zu Geld machen kann, erstens. Und dann das auch nicht mehr unterhalten muss, dann braucht man die Garagenmiete gar nicht mehr, womöglich, wenn man das richtig anstellt. Und somit hat man viel, viel mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und das ist aus meiner Sicht ein starkes Warum, überhaupt anzufangen, die Garage aufzuräumen.
Ja, das kann auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Warum sein. Ein anderes, was mir gerade einfällt, ist, es soll die ja wirklich geben, die Menschen, die nicht gerne zur Arbeit gehen, die vielleicht sogar einen unangenehmen Chef haben, der einem das Leben so ein bisschen zur Hölle macht. Und das wäre für mich auch immer ein starker Antrieb zu sagen, hey, dann vor allem, wenn man dann vielleicht jetzt die rechtliche Möglichkeit hat, ist auch immer doch die Frage, wie das dann in der Realität aussieht, ne, wie leicht einem das dann wirklich gemacht wird. Aber nehmen wir an, ich habe da einen Weg, irgendwie rauszukommen und ich muss den Typen nur 5 Stunden am Tag ertragen und kann danach nach Hause gehen, dann ist das halt auch ein mega starker Antrieb. Oder ich habe halt vielleicht dann irgendwann die Luft, den Job nochmal zu wechseln, weil ich mobil bin. Ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, dass viele Menschen auch den Job nicht wechseln, weil sie den Umzug fürchten. So, weil einfach dieses, boah, da muss ich hier so viel organisieren und so viel machen und den Keller, und dann weiß man ja auch, ist man ja auch bequem, und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einen dann zurückhalten. Aber ich kann auch verstehen, dass diese Verknüpfung nicht sofort da ist. Ich hatte die auch nicht. Dieses, ja, ich räume jetzt mal auf und das führt jetzt dazu, dass ich dann irgendwann 900 Euro im Monat mehr habe. Das kann ja nicht sein. Also wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder tun. Und es dauert dann so ein bisschen, bis man das wirklich merkt, dass halt, ja, wenn ich mir jetzt nicht jeden Monat irgendwie eine technische Spielerei kaufe und mir nicht jeden Monat irgendwie 5 DVDs und 2 Konzerte leiste, weil ich da vielleicht auch gar keinen großen Spaß dran habe und das teilweise auch gar nicht mehr konsumieren kann, was ich da alles kaufe, dass das echtes Geld ist, was ich dann irgendwann einfach über habe. So, und das kann ich ja dann wieder sehr, sehr gut einsetzen, um ja, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Ja. Und ja, wie du sagst, das sollte doch eigentlich ein starkes Warum sein, so mal peu à peu mal anzufangen, umzudenken.
Ja, und es gibt natürlich auch verschiedene Motive und die muss jeder selbst für sich herausfinden, was das Warum ist. Das hat was mit der Motivation zu tun, anzufangen. Und in meiner Recherche zu dieser Sendung habe ich auch herausgefunden, dass oft empfohlen wird, klein anzufangen. Bedeutet, du räumst nicht die Garage oder den kompletten Keller auf, du ziehst einfach eine Schublade aus dem Schrank und legst die dir aufs Sofa und sortierst das. Und dann ist die Hürde anzufangen, weil das Erfolgserlebnis dann sofort folgt, wenn du die Schublade aufgeräumt hast. Also du musst dann nicht mal mehr in den Keller gehen, um aufzuräumen, sondern die Schublade ist da auf deinem Sofa oder ja, beim Fernsehen quasi kannst du dann die Schublade sortieren.
Ja, auf jeden Fall, man sollte klein anfangen. Ich erinnere mich gerade, als ich damals angefangen habe, ich hatte immer so einen Karton in der Ecke stehen und habe den halt damit Sachen vollgemacht, die ich aussortieren wollte. Und wenn der voll war, der Karton, dann war auch erstmal, dann war es erstmal dran, das loszuwerden. Und ja, oder genau, du gehst halt an kleine Einheiten dran, an die kleine Schublade und machst das erstmal und hast dann ein Erfolgserlebnis. Weil alles andere ist natürlich der totale Wahnsinn, wenn du jetzt sagst, so, jetzt ist Wochenende und ich räume das ganze Haus aus. Also das ist ja Wahnsinn, kann ja gar nicht funktionieren. Ja.
Genau. Und da in diesem Zusammenhang habe ich auch das Behavior-Modell gefunden. Mhm. Das ist auch so eine Strategie für alle möglichen Lebenslagen, nicht nur um die Wohnung auszumisten. Und zwar das Behavior-Modell kann man googeln. Ich habe das mal ins Deutsche übersetzt. Das sind 3 Faktoren, die da wichtig sind. Das eine ist die Hürde. Das zweite ist die Fähigkeit. Und das dritte ist die Motivation. Hürde wäre, ja, die Hürde ist viel zu groß, meine riesen Garage aufzuräumen. Also mache ich eine kleine Hürde und fange erstmal mit dieser Schublade an. Also diese Überwindung innerer Schweinehund, das wäre dann die Hürde, dass man möglichst einfach, das einfach macht. Und das zweite wäre die Fähigkeit, das, was wir vorhin auch besprochen haben. Manche sind emotional gar nicht in der Lage, sich von Dingen zu trennen. Ja, wenn man diese Fähigkeit nicht hat oder sogar Messi-Züge annimmt, dann muss man sich einfach Hilfe holen von Experten, die einen unter die Arme greifen. Deswegen gibt es auch Trödeltrupp und Co. Man darf das nicht vergessen, dass manche Menschen nicht die Fähigkeit einfach dazu haben, die Garage auszumisten oder den Keller aufzuräumen. Dann das dritte wäre dann die Motivation und ein wirklich mega starker Grund ist mehr Zeit für Familie, Freunde und soziale Kontakte und nicht mehr für den ganzen Kram so lange arbeiten müssen. Nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern Zeitwohlstand zu genießen. Und das ist eine super Motivation, um das durchzuziehen. So, das war jetzt das Behavior-Modell. Mhm. Du hattest vorhin mal die Kisten angesprochen, dass man sich eine Kiste fertig macht. Und da, es gibt das 3-5-Kisten-Modell, was ich auch raus recherchiert habe. Ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Man macht sich 5 Kisten oder 3 halt, behalten, entsorgen beziehungsweise verkaufen. Behalten, entsorgen, verkaufen. Entsorgen ist einfach Müll, ne? Also, dass man den entsorgt oder upcycelt. Handys kann man zum Beispiel einschicken, die kaputt sind, und die werden dann halt wiederverwertet.
Ja.
Dazu habe ich eine Adresse rausgefunden für die umwelt.de. Da kann man alte Handys einschicken und die nehmen die wirklich auseinander und tun die wirklich wichtigen Rohstoffe, bauen das einfach auseinander. Das können wir auch mal in die Shownotes packen.
Ja.
Ja, behalten, entsorgen, verkaufen, die gängigen Plattformen wie eBay und Kleiderkreisel zum Beispiel, das ist auch unter Frauen sehr beliebt,
ja,
wenn man den Kleiderschrank ausmisten möchte, da Sachen zu verkaufen. So, das waren jetzt die 3 Kisten, behalten, entsorgen, verkaufen. Die 4. wäre eine Rumpelkiste, und zwar die Halfway-Home-Kiste, da, wo man nicht mehr weiß, ob das weg kann, wo man unentschlossen ist. Diese Kiste behält man dann 6 Monate nach dieser Strategie, und wenn man diese Sachen nicht 6 Monate benutzt hat, können die einfach weg. Und das spielen auch die Faktoren auch eine Rolle, die wir vorhin angesprochen haben. Der Christbaumständer darf natürlich nicht weg, nur weil er 6 Monate nicht gebraucht wurde. So. Und ja, die 5. Kiste ist die Reparaturkiste. Du hast etwas, was eigentlich noch in Ordnung ist, aber du könntest es theoretisch reparieren. Und Upcycling, Reparatur, und das ist auch wieder so ein Nachhaltigkeitsding. Mhm. Das ist uns ja auch wichtig. Und so kann man diese 5 Kisten sich erstellen. Und ich hätte da mal eine Frage, welche Kisten würdest du überhaupt nehmen, um das zu sortieren?
Ach so, jetzt rein praktisch.
Ja.
Natürlich nur Plastik, nein. ich weiß nicht, also am besten das, was eh schon irgendwie da ist, ne, dass man jetzt nicht losläuft und sagt, jetzt brauche ich, mache jetzt hier was nach dem 5-Kisten-Modell und ich kaufe jetzt die offiziellen 5-Kisten-Modell-Kisten so. So, ich würde halt das nehmen, was da ist, so und gucken, wie halt der Bedarf ist, ne, wenn was hast du gehabt? Behalten, wenn da halt relativ, ja gut, behalten würde ich sogar gar keine Kiste für nehmen, sondern behalten, das würde ich dann wahrscheinlich eher so auch im Haushalt stehen haben und gar nicht in eine Kiste packen, weil wahrscheinlich viele Dinge so auch einfach da sind. So groß kann die Kiste ja nicht sein, ne? Wenn ich jetzt hier mich rumgucke, ja. So mein Wasserkocher will ich behalten und irgendwie meine Kochlöffel auch, die packe ich jetzt nicht in eine Kiste und stelle sie in die Ecke. Das wäre Quatsch.
Ja, ja.
Ne? Also die
ich habe das Bild vor Augen, unaufgeräumte Garage.
Ah, so.
Du hast keine definierten Orte für die Sachen.
Ja,
du hast ja deinen Wasserkocher auf der Arbeitsplatte stehen, das ist ein definierter Ort.
Ja.
Das Problem ist immer beim Aufräumen oder Ausmisten, du hast keine definierten Orte und dadurch kommt die Unordnung zustande. Und deswegen diese Behaltenkiste, damit du die Sachen, die du behalten möchtest, und da einen speziellen Ort dafür definieren kannst.
Genau, da würde ich, also ich habe immer so ein Mantra von früher noch behalten, ich glaube, das habe ich aus Simplify Your Life geklaut, jedes Teil hat seinen Ort, jedes Teil hat einen Ort.
Genau.
So, also wirklich dann überlegen, wo gehört der Christbaumständer hin, und wenn das oben links im Regal ist, dann gehört der halt auch nochmal hin, und wenn man ganz pingelig sein möchte, kann man da ja sogar ein Schildchen dran machen, so, dass einfach jeder weiß, wo es hingehört. Da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Letztens waren wir in der Turnhalle, und damit jeder weiß, wie die aufgeräumt werden muss, hängt da halt ein großes Foto, wo halt einmal aufgeräumt, Foto gemacht, ausgedruckt, laminiert und hingegangen, und jeder kann halt gucken, wo welche Teile hingehören. Da gibt's ja 1000 Modelle, aber ja, also ganz wichtig ist, dass die Teile, die im Haushalt sind und die auch bleiben sollen, dass die wirklich alle nach Möglichkeit nur einen Ort haben. So, und da gehören die halt hin, dann ist das Aufräumen halt auch sehr, 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 sehr leicht. Ne? Und ja, gut, ansonsten, ja, diese anderen Kisten, dieses Entsorgen, klar, du kannst jetzt nicht all deinen Müll einfach so in die Restmülltonne schmeißen, ne? Wenn ich da irgendwie an denke, in der Garage sind vielleicht irgendwie alte Farben oder Lacke, die so halb benutzt sind, die man irgendwann nochmal gebrauchen wollte, die dann aber ausgetrocknet sind. Da muss man natürlich dann zum Werkstoffhof, da kann man dann halt entsprechende Kisten machen und die dann da entsorgen, ne?
Beim Thema Kisten ist mir so eingefallen, man könnte Umzugskartons nehmen, die haben eine angenehme Größe und man kriegt die in rauen Mengen gebraucht und das ist sogar dann nachhaltig und man braucht keine extra Kisten suchen. Dann habe ich noch die 3-Sekunden-Regel entdeckt. Und zwar die 3-Sekunden-Regel.
Die kenne ich aus einem anderen Bereich, aber erzähl mal.
Die 3-Sekunden-Regel, wo du zählst ja durch 21, 22, 23, das sind ja 3 Sekunden.
Ja.
Und wenn du in dieser Zeit nicht weißt, ob dieses Teil weg kann, dann kann es entweder rigoros weg oder in diese Rumpelkiste 6 Monate lagern und gucken, ob man das Teil überhaupt noch gebrauchen kann. Das beschleunigt den Prozess enorm, wenn du diese 3-Sekunden-Regeln anwendest. Du nimmst das Teil in die Hand und dann darfst du nicht länger als 3 Sekunden überlegen. Die erste Intention ist meistens die richtige, so. Darauf zielt es ab.
Ja, und ich glaube, man macht ja auch erstmal keinen Fehler, wenn man es in eine Kiste packt. Es gibt ja auch dieses amerikanische Packing-Party-Modell, wo man erstmal so irgendwie alle Gegenstände in Kartons einpackt, so als würde man umziehen wollen und dann anfängt weiterzuleben und nur die Teile rausnimmt, die man halt braucht und der Rest bleibt halt drin. Also es geht ja nichts kaputt oder verloren, wenn man dann im Zweifel auch mal was Falsches stellt, in eine Kiste wegpackt und dann nach einem Tag merkt, okay, sie gehört halt doch nicht rein oder so. Dann ist ja auch eine gute Erkenntnis dann. Genau. Nee, die 3-Sekunden-Regel kennt man unter Eltern. Alles, was 3 Sekunden lang auf den Boden gefallen ist, darf man trotzdem noch essen. Das muss ich gerade ein bisschen lachen. Muss man darauf achten, wenn bei Eltern irgendein Kind fällt was unter. 3-Sekunden-Regel.
Der Boden ist Lava.
Ja, was mir aber noch eingefallen ist, was du gesagt hast, diese Reparaturkiste, ne? Das ist jetzt, weil es jetzt auch immer mehr Richtung Postwachstumsökonomie geht, habe ich so den Eindruck im Minimalismus, dass man halt wirklich guckt, was ist nachhaltig und dass man nicht alles sofort wegschmeißt, nur weil es irgendwie ein bisschen kaputt ist, sondern man kann auch, wenn man ganz bequem ist, defekte Sachen verkaufen. Es gibt viele Bastler, die kaputte Sachen aufkaufen. Ich kenne jemanden über 2 Ecken und da gab es irgendwie mal ein Siemens-Telefon oder so ein klassisches Telefon mit für einen Festnetzanschluss. Das hatte einen Standardfehler. So, und das, den konnte man beheben, indem man einfach nur das Ding aufdrehte und eine Stelle lötete und wieder zumachte. Und die Leute haben halt reihenweise diese Telefone ja leider entweder weggeworfen oder ein paar halt als defekt verkauft. Und der hat die alle aufgekauft, repariert und weiterverkauft. So, und der hat wahrscheinlich nichts anderes getan, als abendelang immer aufmachen, löten. So, das ist ja perfekt. So, für ihn super. Er hat ein bisschen Gewinn gemacht. Und für alle anderen so, die Telefone funktionierten wieder. Also bitte, wenn Sachen kaputt sind, es gibt ja auch diese Repair-Café-Bewegung, und ja, einfach nach Möglichkeit die Sachen lange benutzen und irgendwie reparieren. Ja.
Ja. Ja, dann wäre ich soweit mit meinen Punkten durch, bis auf einen wichtigen Punkt. Nicht wieder zurummeln, aber das hast du vorhin ja auch noch ein bisschen angeschnitten. Das ist ja die hohe Kunst. Aufräumen bringt nichts, oder selbst wenn man alles freigeräumt hat. Und dass man dann wieder anfängt zu konsumieren, dieses Konsumschluckauf, wie Daniel das genannt hat. Und das ist auch in der heutigen Gesellschaft wirklich ein Megaproblem, den Versuchungen zu widerstehen, den leeren Raum wieder zu füllen. So.
Ja, auf jeden Fall. Man muss da irgendwie die Gewohnheiten durchbrechen. Und ja, zum Abschluss einfach noch das Wort. Es lohnt sich halt so. Ein anderes Leben ist echt möglich und ist auch kein Verzicht, sondern echt eine Befreiung. Und wenn man da einmal raus ist, dann macht es einfach auch einen Riesenspaß, anders zu leben. Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Und bei diesen nicht wieder in die alten Muster zu verfallen, helfen auch wieder dieses Behavior-Modell, also die Hürden möglichst groß zu setzen. Sich bei Amazon permanent abmelden zum Beispiel. Mhm. Ne? Es gibt ja diese Strategie der Spielsüchtigen, die sich selber Hausverbot erteilen und so weiter. Ne? Dass man einfach das radikal den Cut macht, dass wie du das auch schon mal angeschnitten hast in deinem Podcast zum Thema Ernährung, dass man halt nicht diese Einladung, diese Süßigkeiten ständig überall auf dem Tisch verteilt hat, so dass man leicht zugreifen kann. Also dass man diese Hürden im umgekehrten Sinne nutzt und diese Hürden halt erhöht.
Ja.
Zum Beispiel, dass man dass man zum Beispiel, wenn man schon shoppt online oder so, die Sachen vielleicht länger im Einkaufswagen behält und sich das morgen überlegt, eine Nacht drüber schläft, whatever. Das kann schon mega helfen. Und der nächste Punkt ist, sich einfach räumlich verkleinern. Du kannst einfach nicht zurummeln, wenn deine Räume kleiner sind. Du zahlst weniger Miete. Oder man zieht komplett in den Van. Und dann musst du dich verkleinern. Du kannst einfach kein Zeug mehr anschaffen. Ne? Das ist auch so eine Hürde. Wenn man das Space nicht hat, dann rummelt man auch nicht voll. So.
Ja, absolut. Absolut. Die Hürden, das ist ein guter Punkt. Weil viel läuft halt auch einfach über Bequemlichkeit. Ne? Jeder hat irgendwie die Amazon-App auf seinem Smartphone und wenn man mal unterwegs ist und hat Langeweile, ich sehe das morgens immer, wenn ich in der Bahn stehe, wie viele Leute so einfach dann den Weg zur Arbeit damit benutzen, irgendwie durch die Modekataloge zu scrollen oder so. Und wenn man auch nur von 10 Teilen eins kauft, ne, dann ist halt auch schon wieder eins mehr, was man halt vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Und man hat halt, das ist auch einfach so mega bequem, ne? Man hat halt das Smartphone in der Hand und kann halt sofort loskaufen. Wenn man die App nicht drauf hat, man kann ja mittags immer noch online gehen über einen Laptop oder sonst wie und dann da was kaufen, wenn es dann wirklich nötig ist. Ansonsten einfach lange warten. So.
Ja. Das wären dann meine Punkte für den Haushalt. Es war ein buntes Potpourri. Es hat mir mega Spaß gemacht. Mhm. Wir haben den Totalabriss gemacht, ohne konkret jetzt auf Marie Kondo-Methoden und Techniken einzugehen. Das Feld ist noch breit gefächert. Ich hoffe, die Sendung hat euch echt Spaß gemacht, genauso wie mir. Marco, wenn du nichts mehr hast, dann hätte ich noch einen Rausschmeißer von Volker Pistor.
Oh ja, bitte.
Den Rausschmeißer, den spiele ich jetzt.
Ja. Mal, ja.
Der jagt eine Antilope.
Moment, machen wir nochmal von vorne.
Und dann sagt er, boah, war das lecker.
So.
Jetzt. Ein Löwe. Der jagt eine Antilope. Dann frisst er, bis er satt ist. Und dann sagt er, boah, war das lecker. Dann legt sie in der Sonne und wartet, bis er wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt dann hier auf die Idee zu sagen, ich habe für die Antilope jetzt 15 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 4. Da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist ja nicht bescheuert. Der hat ja nicht BWL studiert. Im Gegensatz zu BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Nein, da muss er nämlich einen Kühlschrank bauen am freien Tag, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten freien Tag kann er wieder nicht fahren, da muss er für den Strom sorgen, den Kühlschrank zu betreiben. Da muss das Haus drumherum gebaut werden, das Ganze muss bewacht werden. Und am Ende hat der Löwe nie mehr Zeit, in Ruhe in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, war das lecker, war jede Minute. Nur dem Menschen, dem der schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag jagen muss, damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Denn das ist das, was uns glücklich macht. Mehr. Mehr heute als gestern. Morgen mehr als heute. Kapitalismus heißt, man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht leiden kann.
So sieht's aus. Der Volker hat's schon vor 20 Jahren auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn persönlich getroffen. Er ist wirklich ein toller Typ.
Gut, das war der Marius, das war eine Folge Ein Minimalist erzählt und wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Halt. Nachtrag noch. Es gibt noch eine zweite Minimalismus-Folge und da geht es um das Packen des Rucksacks für eine Weltreise oder generell zum Reisen. Wenn ihr Bock habt, da reinzuhören, die nehme ich mit Marco im Anschluss auf und das findet man unter Weltenbummler, dem Podcast.
Genau, und da nochmal.
Ich freue mich, wenn ihr
da nochmal, weil ich habe es auch erst falsch gefunden oder nicht, es ist Weltenbummler, kennt man ja das Wort, aber es ist nicht Weltenbummler, sondern es ist, sag nochmal, es ist Weltenbummbla, ne?
Genau, bla, wie bla bla.
Genau.
Genau. Und dazu gibt es auch einen Instagram-Kanal, folgt uns da, folgt dem Marco, folgt Elmovan. Und ich überlasse dir nochmal das Schlusswort. Vielen Dank.
Irgendjemand schmeißt das auch alles in die Shownotes bestimmt rein. Ich werde wahrscheinlich, ich bin ja so ein Shownotes-Legastheniker, aber ich mache das diesmal, es wird alles schön. Genau. Und ja, jetzt danken wir für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.